What's Up Wellbeing, der HR-Podcast für eine gesunde Unternehmenskultur und erfolgreiche New Work-Strategien. Warm-up.
Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von What's Up Wellbeing, dem Podcast von Urban Sports Club über das, was uns im Job wirklich gesund hält. Ich bin Sandra Strauß und ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Alle zwei Wochen schauen wir hier ganzheitlich auf das Thema Wohlbefinden und orientieren uns dafür an den 8 Pillars of Wellbeing. Diese haben wir euch wie immer unten in den Shownotes verlinkt. Schaut gerne vorbei. Heute geht es um einen Aspekt von Wellbeing, der häufig zu kurz kommt, obwohl er riesiges Potenzial hat. Und das ist das umfeld- und umweltbezogene Wohlbefinden. Also wie gelingt ein nachhaltiger Alltag, der nicht überfordert, sondern motiviert? Meine heutige Gesprächspartnerin bewegt sich genau in dieser Schnittmenge aus Engagement, Unternehmertum und Alltag. Jenika Schäfgen ist geborene Berlinerin, Mitinitiatorin eines Volksbegehrens für Klimagerechtigkeit in Berlin und Head of Ecosia in Germany. Eine Suchmaschine, die ihre Gewinne aus Werbeeinnahmen nutzt, um Bäume dort zu pflanzen, wo sie am meisten gebraucht werden. Ich nutze das auch schon jahrelang. Und das macht sie neben Ehrenamt, Triathlon-Training und dem Pendeln zwischen Berlin und dem Naturidyll. Und wie ihr euch denken könnt, habe ich ganz viele Fragen an Jenika und ich freue mich riesig, dass du heute da bist, dass du bei mir im Studio bist und ich möchte mit der Frage ankommen, wo kommt eigentlich dein wundervoller Name her?
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung.
Und sehr, sehr gerne.
Es ist ein wunderschönes Studio übrigens, alle, die es gerade nicht sehen können. Hi Sandra, danke für die Vorstellung. Mein Name, ja, ich bin benannt worden nach der Geliebten des Lieblingsautors meines Vaters. Und diese Geliebte war eine Schauspielerin aus Rumänien in Frankreich und in beiden Ländern kennt niemand diesen Namen. Jenika Antanasiu hieß sie und ich glaube, es war einfach ein Künstlername und jetzt gibt's, glaube ich, nur mich, zumindest mit der Schreibweise und der Aussprache.
Wunderschön.
Ja. Danke
schön.
Ich mag ihn auch echt gerne.
So eine schöne Geschichte, das ist großartig.
Ja, ich erzähle dir auch gerne. Das ist irgendwie ist so die Wurzel sozusagen.
Wunderbar. Und neben den Wurzeln machen wir auch immer noch einen ganz persönlichen Check-in. Und zwar interessiert mich immer die Frage, was hast du heute schon für dein persönliches Wohlbefinden getan?
Ja, jetzt, es ist wirklich keine Schleichwerbung, Leute. Aber ich bin ein Sportsmitglied und mein persönliches Wellbeing beginnt morgens eigentlich immer mit Sport. Und ich verbinde es dann, dank Urban Sports, eben genau mit dem Standort, wo ich gerade bin. Ich hatte heute einen Arzttermin und ich bin vorher kurz noch ins Fitnessstudio um die Ecke und habe da ein bisschen Krafttraining gemacht. Und
bin
ich dann kraftvoll in den Tag gestartet.
Wunderbar. Es freut mich total, dass du das sagst, weil gerade wir Frauen vernachlässigen ja leider das Thema Krafttraining.
Voll. Ja.
Und wir müssen einfach Krafttraining machen.
Bist du auch
das
so jemand,
so
der gerne die Freihandel auspackt?
Ja, total gerne. Aber ich habe einen neuen Sport für mich entdeckt. Und zwar, ich gehe jetzt gerne boxen. Genau. Und das werde ich heute Abend noch tun. Wenn wir aus dem Studio rausgehen, werde ich mich direkt einmal umziehen und in den Boxring steigen.
Geil. Mhm. Ja, das ist auch ein guter Ausgleich, oder? Bei so einem, stelle ich mir vor, stressigen Job oder anstrengend oder fordernden Job.
Ja.
Bleiben wir mal positiv.
Ja.
Kann ich mir das gut vorstellen.
Ja.
Und es soll richtig gut sein für Frauen, wenn es um so Springen geht, ne? Dass wir haben erhöhtes Osteoporose-Risiko und solche Sportarten mit Kraft und Springen sind besonders gut für uns.
Ha, das wusste ich noch nicht.
Fun Fact.
Wunderbar.
Workout.
Wann war dir klar, ich will in einem Job arbeiten, wo ich Nachhaltigkeit auch wirklich mit einbinden kann?
Also ich muss sagen, ich habe Nachhaltigkeit nicht immer bei mir vorne auf der Schippe drauf gehabt. Überhaupt nicht. Ich war ganz normaler Teenager hier in Berlin, ganz normal. Primark hat hier eröffnet, geil. Erstmal ganz viele Klamotten geshoppt. Und dann habe ich Geisteswissenschaften studiert und mich damit auseinandergesetzt, wie man Dinge abstrahieren kann in ihrer Komplexität. Und habe gelernt, tiefer Dinge über Dinge nachzudenken und auch sie kritisch zu hinterfragen. Und da hat sich dann so ein erstes Wertekostüm so gebildet. Und dann bin ich als Geisteswissenschaftlerin schnell, wollte ich in einen Job, Gott, bloß nicht irgendwie hängen bleiben und nicht wissen, wohin. Komm, ich geh mal ins Marketing. Und dann war ich im Influencer-Marketing. Das ist auch, also weiß ich nicht, heute gar nichts mehr mit dem, was mit mir verbunden ist. Aber damals war ich verantwortlich für Kampagnen, wo wahnsinnig viele Produkte, die auch mit Plastik zusammenhingen, verkauft wurden. Und das hat sich so schlecht angefühlt. Also es war mein erster 40-Stunden-Job und vielleicht erinnerst du dich, ich weiß nicht, ob es bei dir ähnlich war, aber man kommt irgendwie aus der Ausbildung oder aus der Uni oder aus der Schule und plötzlich sitzt man da 40 Stunden und macht diesen Job. Und wenn das dann etwas ist, wo man nicht vorhinter stehen kann, dann ist das Wellbeing plötzlich ein richtiges Badbeing und man passt nicht mehr zu sich. Und da habe ich gemerkt, ich muss was ändern und ich muss Nachhaltigkeit mit in meinen Beruf reinbringen. Und das habe ich dann gemacht.
Das war ja sehr früh, als dir das dann klar geworden ist. Ne? Das war dein erster Job, hast du gerade gesagt.
Genau, im ersten Job ist mir klar geworden. Ja. Wie ist es bei dir? Hast du nicht relativ früh, du sagst, ne, Wellbeing ist dir eine Herzensangelegenheit. Ja. Wann kam das bei dir so mit rein?
Ja, ich glaube, bei mir hat es auch früh angefangen im Sinne von, dass ich wusste, was mir gut tut und was mir nicht gut tut. Und ich glaube, ich habe dann, das ist ja bei mir schon ganz, ganz viele Jahre her, sehr früh festgestellt, ich konnte sehr viel nach dem Ausschlussprinzip arbeiten, zu sagen, das möchte ich nicht tun, das möchte ich nicht tun. Mhm. Und habe dann da für mich gut gesorgt, dass ich immer in einem Umfeld bin, wo ich das Gefühl habe, ich kann so mein authentisches Self auch mit zur Arbeit bringen. Und ich glaube, da hatte ich so ein bisschen, ich würde jetzt sagen, ich hatte Glück, das klingt so passiv, aber so fühlt sich das tatsächlich auch an, dass ich früh ein gutes Bewusstsein für mich selber hatte.
Das ist eine Wahnsinnsfähigkeit. Mhm. Also es hat echt nicht jeder.
Cool. Ja, genau. Ja. Jetzt hast du ja auch total viel Ehrenamt gemacht und ich würde gerne wissen, wie hilft dir das in dem Job heute? Was hast du da so mitgenommen, was du jetzt auch in deiner täglichen Arbeit anwenden kannst?
Es bedingt sich bei mir alles so ein bisschen einander beieinander. Also ich arbeite bei Ecosia und bin da ganz nah dran an den Umweltthemen und habe durch Ecosia eigentlich dann all die anderen Bubbles kennengelernt, die damit zusammenhängen. Und richtig Bock bekommen, mich dann auch außerhalb meiner Arbeit zu engagieren, auf so einer systemischen Ebene. Mhm. Also jetzt zum Beispiel das eine ist der Baumentscheid hier in Berlin für mehr Klimaanpassung in der Stadt, in meiner Heimat. Ne? Mhm. Wir wollen noch mehr Bäume, wir wollen noch mehr Grün, wir wollen, dass die alten Menschen hier auch gut leben können, wenn es super heiß wird und Zuflucht suchen können und so. Und die anderen Bereiche sind eben politisch auf systemischer Ebene für eine bessere Wirtschaft, die auch nachhaltig denkt im sozialen Sinn, nicht nur im ökologischen. Und diese Leidenschaft wurde durch Ecosia geweckt und auch die Türen geöffnet. Und es bedingt sich einander, weil ich alles irgendwie so ein bisschen brauche und miteinander verbinden und nutzen kann. Also ich lerne bei dem einen etwas und wende es beim anderen an. Das ist herrlich.
Ja. Großartig. Das geht Hand in Hand, ne? Das finde ich ganz wunderbar. Hand, ja. Es ist ja jetzt auch tatsächlich nicht in jedem Umfeld so, wie du es gerade beschreibst. Und ich glaube auch nicht jede Firma ist so stark im Thema Nachhaltigkeit schon angefangen. Was würdest du so als Ratschlag geben? Was kann so der erste kleine Schritt sein, was eine Firma machen kann, dass Nachhaltigkeit auch langfristig oder nachhaltig in der Arbeit verankert werden kann, dass sich tatsächlich auch alle abgeholt fühlen zu diesem Thema?
Was ich beobachte, also ich habe schon oft in der Rolle von Ecosia oder auch in anderen Rollen eigentlich mit anderen Unternehmen gesprochen, auch so richtigen Corporates, so Klassikern. Mhm. Und da ist der Bedarf bei MitarbeiterInnen echt groß eigentlich, dass da mehr so Selbstwirksamkeit, gerade im ökologischen Bereich, aber auch im sozialen, eigentlich da ist. Und meine Beobachtung ist, die Spreu vom Weizen trennt sich da, wo in der Geschäftsführung, bei den Menschen, wo wirklich die Macht sitzt, und das ist einfach so, es sind Machtprinzipien, die Menschen, die Macht haben, die Entscheidungen im Unternehmen zu treffen, wenn die wirklich aus sich heraus überzeugt sind von der Idee von Nachhaltigkeit oder sozialer Gerechtigkeit, erst dann, glaube ich, kann, was auch immer die Maßnahmen sind, das ankommen bei den Mitarbeiterinnen und die überzeugen und die auch im Unternehmen halten und einfach glaubwürdig sein.
Das klingt relativ einfach. Ich weiß aber, dass es das
es
leider
ist,
nicht
es
leider
ist gar nicht einfach.
Ist,
ne? Nee.
Und wir haben ja auch viele HRlerinnen, die dem Podcast gerne zuhören. Hast du da vielleicht so einen Tipp oder eine Anregung, was helfen kann, die Geschäftsführung in diesen gedanklichen Prozess zu bringen?
Ja, das ist eine spannende Frage. Ich glaube, wenn es um so Environmental Wellbeing, Nachhaltigkeit geht, ich glaube, da laufen wir schnell Gefahr, viel in der Theorie zu bleiben. Ne? Mhm. Gerade wir irgendwie, viele auch akademische, gebildete Menschen, die bleiben viel in der abstrakten Konversation. Aber eigentlich ist es etwas wahnsinnig Erlebbares. Und ich glaube, man muss es wieder erlebbar machen. Also zum Beispiel halt wirklich große Teamausflüge machen, die mit der Natur zu tun haben. Oder wenn man sogar Grundstücke hat, es gibt da so coole Initiativen wie AKA e.V. und so, dass man dort eigene kleine Gärten anlegt, mit den Händen wieder was macht, mit der Nase, die Biochemie des Waldes riecht und das macht ja was mit einem. Und ich glaube, das ist so ein erster Schritt, um so eine Grundlage zu bauen und dann einfach Optionen an die Hand geben. Ich glaube, wenn jemand vielleicht noch nicht so nah dran ist am Thema Nachhaltigkeit, aber so ein generelles eine Tendenz hat zu sagen, ja, eigentlich will ich das schon mehr machen in meinem Unternehmen, ist natürlich immer gut, Optionen an die Hand zu bekommen, was man denn so machen kann im Unternehmen, so kleine Steps. Und wir wissen selber alle, dass das am besten Steps sind, die nicht viel kosten. Und ich glaube, gerade im Bereich von Natur und Nachhaltigkeit ist das relativ easy. Also wenn es darum geht, weiß ich nicht, Müll zu sparen oder so Teamtage, wie man die designt. Gemeinsam Müll sammeln kann ja auch was sein. Mhm, oder zu einer Fridays for Future Demo gehen und sich richtig selbstwirksam als Teil der Gesellschaft fühlen. Mhm. Oder was ich eigentlich echt cool finde, wenn alle Unternehmen das machen, wäre, wenn ein Großteil der Meetings, wenn es okay wäre, die beim Spaziergang zu machen.
Walking-Meetings. Ja. Ne? Ich liebe die auch.
Ja, das kann so einen Unterschied machen. Ja. Ich glaube, es macht auch produktiver.
Ja, ja, da kriege ich ja Environmental und Physical Wellbeing perfekt in
Einklang. Passt alles zusammen, genau. Ja. Machst du das manchmal in deinem Arbeitsalltag? Ich nehme es mir immer vor, aber ich merke selbst, wie schwer das ist, umzusetzen.
Ich bin großartig darin, das allen vorzuschlagen, das zu tun und auch zu ermuntern, wenn ein Meeting vorher zu Ende ist, geht draußen spazieren. Walking-Meetings fand ich einfacher tatsächlich, als noch alle mehr im Büro gewesen sind. Da habe ich es viel regelmäßiger gemacht. Ich muss mich auch wirklich zusammenreißen. Ich habe ja 2 Hunde, mit denen rauszugehen und dann zu sagen, ich nehme das Meeting jetzt einfach aufs Ohr mit. Das geht ja genauso einfach.
Voll,
Gelingt mir auch nicht immer, aber wenn ich es dann mache, merke ich auch, wie befreiend war das. Ne? Mhm. Der Geist funktioniert auch einfach nochmal komplett anders, wenn ich mich bewege, wenn ich draußen bin, im Grünen, in der Natur bin, die Luft rieche.
Ja, auf jeden Fall. Und jetzt gibt es auch diese AI-Tools, die halt die Notes machen können, die Summaries, die Action Points. Man muss es gar nicht mehr selber machen.
Ja.
Ja, aber nee, man muss sich da einfach selber mehr zu anhalten. Hier vielleicht mal der Aufruf, Leute, macht mehr Walking-Meetings da draußen.
Ja, wunderbar. Das nehmen wir als Nummer 1-Tipp schon mal mit.
Ja.
Aus deiner Sicht, wie wird ein nachhaltiges Leben für alle Mitarbeitenden leistbar und tatsächlich auch greifbar? So raus aus der Bubble.
Ich meine, was ist überhaupt nachhaltiges Leben, ne? Also die, ehrlich gesagt, so richtig Nachhaltigkeit an sich funktioniert gar nicht. Weil unsere Gesellschaft ist so aufgebaut, dass wir aktuell einfach nicht nachhaltig per se leben können, nur nachhaltiger. Und es stimmt, dass es immer noch eine wahnsinnige Klassenkonversation auch ist. Ne? Also gerade wenn es zum Beispiel um Bio-Nahrungsmittel geht. Natürlich ist Bio-Anbau und vor allem am besten nochmal so kleiner Bio-Anbau mit möglichst viel Mischkultur viel cooler fürs Ökosystem als konventionelle Monokultur mit Pestiziden. Aber der Preisunterschied ist immens.
Mhm, ja.
Und ich finde es ganz übel, wenn man immer nur auf die Individuen guckt und sagt, guck mal hier, da bist du. Du wolltest Urlaub mit deiner Familie machen, bist nach Mallorca geflogen, ist aber gar nicht gut. Aber das ist halt der Luxus, den man sich da mal leistet oder so. Ne? Oder du solltest nicht die billigen Produkte kaufen. Ja, aber wenn es doch nicht anders geht. Also das sind glaube ich, die falschen Konversationen. Man darf sich da nicht, wir Menschen dürfen uns da nicht gegenseitig das Leben schwer machen, sondern wir müssen uns zusammentun und sagen, das System, in dem wir uns bewegen, hat einfach ein paar Regularien und Voraussetzungen, die es schwieriger machen, nachhaltiger zu leben. Ne? Also die Bahn ist sauteuer, kommt super viel zu spät, ist einfach blöd und Flüge sind subventioniert und total günstig, immer noch, ne, mit dem Benzin und Kerosin. Oder jetzt auch Milchprodukte und Fleischprodukte werden immer noch viel mehr subventioniert als Gemüse und sind dadurch irgendwie günstiger, obwohl es eigentlich ja Quatsch ist, ökologisch. Und da passiert ganz viel, es passiert langsam, aber es passiert viel. Und es ist schwierig im Alltag, glaube ich, sich politisch aufzubäumen, wenn man eine Familie hat, Vollzeit arbeitet. Aber es gibt auch sowas wie eine Petition oder irgendwie Aktivistinnen folgen und deren Stimme verstärken. Es sind diese kleinen Dinge, auf die man auch ein bisschen gucken muss. Es geht nicht immer nur darum, kauf jetzt keinen To-Go-Becher oder so. Da verschieben wir die Konversation zu sehr weg von denen, die wirklich die Verantwortung tragen.
Total spannend. Ich ertappe mich ja auch selber immer wieder dabei und würde sagen, ich habe da ein gutes Bewusstsein für und möchte auf das Auto verzichten und To-Go-Becher und am besten das Mittagessen zu Hause vorzubereiten. Aber du hast es gerade gesagt, ne, in einem Vollzeitjob mit Kindern sehe ich mich auch immer wieder dabei, Sachen zu tun, weil es halt dann gerade einfach nicht anders in den Alltag reinpasst. Und ich glaube, das ist auch wichtig für sich anzuerkennen, dass wir nicht auch immer nur perfekt sein können überall, sondern ich finde auch, es ist so ein Lernprozess, ne? Und diesen Prozess immer weiter anzustoßen und von anderen zu lernen, gemeinsam zu lernen, wie wir gemeinsam was bewirken können und nicht, dass die einzelne Person nur komplett dafür alleine verantwortlich ist.
Ja, Und auch dieses sich erhaben fühlen über andere, die es vielleicht, die noch nicht an dem Punkt sind oder es nicht schaffen. Ja. Also was ich beobachtet habe durch diese Gründung von diesem Volksbegehren, ist, wie viel Power eigentlich steht in so Bürgerengagement. Mhm. Ne? Und gerade hier in Berlin, wir haben so tolles Kiezleben. Mhm. Da gibt es so Nachbarschaftsinitiativen, von denen man manchmal keine Ahnung hat. Und dieses, man geht gemeinsam dahin und, weiß ich nicht, macht den Kiez sauber oder man macht diese kleinen Blumenbeete um die Bäume herum oder so. Und es sind diese Kleinigkeiten, die eine Nachhaltigkeit bringen, aber man macht was gemeinsam und keiner ist besser als der andere. Sonst einfach schön. Mhm. Und ich glaube, sowas zu suchen macht viel mehr Sinn, als immer nur zu gucken und zu sagen, die Petra aus der zweiten Etage, die ist jetzt schon zweimal geflogen dieses Jahr, geht gar nicht. Das bringt keinen weiter.
Wie lebt ihr bei Ecosia Environmental Wellbeing in eurem Alltag?
Es ist sehr präsent, würde ich sagen. Ich meine, du hast es selbst gesagt, ne, wir benutzen 100% unserer Gewinne als Suchmaschine für Baumpflanzungen. Neben den Baumpflanzungen, also auch Walderhalt, Klimaaktivismus, alles gehört dazu, aber die Bäume sind so das Nonplusultra und wir sind eine Remote Company, aber der Purpose steht im Zentrum von dem, was wir tun und der Purpose ist Environmentalism. Das heißt, wir sind immer, versuchen ganz doll diese Abstraktion rauszuholen und das so mehr tangible, greifbar zu machen. Das heißt, wir machen eben genau solche Teamausflüge in die Natur, gemeinsame Gartenarbeiten bei uns im Büro. Also all diese Dinge, die machen wir auch, um das erlebbarer zu machen. Und wir haben auch Projektpartner in Deutschland und in anderen europäischen Ländern, die wir dann auch besuchen können, zum Beispiel. Also jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin kann einmal so einen Projektpartner besuchen und mal erleben, was es eigentlich heißt, diesen Impact, für den wir arbeiten, was die Natur davon hat. So. Mhm. Und das ist wahnsinnig, wahnsinnig wertvoll. Das ganze Thema Nachhaltigkeit und grüne Werte, das ist im Zentrum von Ecosia. Das heißt, alle Policies, die es bei uns gibt, die sind total darauf abgeschnitten. Und ich glaube, wir sind da ein bisschen radikaler vielleicht als andere. Also zum Beispiel innerhalb von Europa fliegt keiner bei uns. Ja. So, das ist, wird nicht gemacht. Dafür darf man immer vom Zug aus arbeiten. Ne? Mhm. Und auch wenn die Zugfahrt dann halt länger dauert, dann ist es ein längerer Arbeitstag. Also so dieses Entgegenkommen ermöglicht uns natürlich, dass wir sehr viel nachhaltiger reisen können und das dann aber auch gerne machen.
Jetzt hast du Reisen schon angesprochen. Habt ihr vielleicht noch mehr Strukturen und Tools, die ihr nutzt, um es dann wirklich auch zu verankern, indem wir gemeinsam arbeitet, aber vielleicht auch Dinge, die euer Team dann auch im Privatleben nutzen kann?
Also wenn es um Environmentalism geht, zum einen neben diesem ganzen Thema Flugreisen geht es auch natürlich das Thema Essen. Also wir haben einmal die Woche, zweimal die Woche gibt es bei uns Essen. Das ist komplett nur noch vegan mittlerweile. Das hat sich auch verändert, aber es macht ja dann doch einen Unterschied, ob vegan oder vegetarisch leider. Und jetzt für uns persönlich gibt es dann halt so, also lauter so kleine Benefits, Mitgliedschaften. Kennst du Future Bens heißen die oder Future Beans? Das ist so eine Website, über die man wie so einen Gutschein bekommen kann. Da gibt es da ganz viele nachhaltige Unternehmen und dann kann man sozusagen diese Gutscheine sammeln. Zum Beispiel immer zum Geburtstag kriegen wir so einen oder so. Und dann können wir sagen, ah ja, stimmt, ich brauche mal wieder neue Bettwäsche und dann gucke ich mal da drauf und dann gibt es da halt welche und die sind dann sogar rabattiert für die nachhaltigen Unternehmen, die in Partnerschaft stehen. Solche Kleinigkeiten. Und es sind, ich glaube, ich müsste mal besser reflektieren, weil ich da jetzt seit 7 Jahren bin und das gar nicht mehr so auf dem Schirm habe, was bei uns eigentlich besonders ist im Vergleich zu anderen Unternehmen. Aber es sind eben diese kleinen Dinge oder dass wir zum Beispiel die Produkte von den Baumpflanzprojekten, also es sind auch teilweise Agroforce-Projekte, das ist vielleicht ein bisschen technisch, aber da wird zum Beispiel Kaffee und Schokolade angebaut in einem Wald. Das ist ganz, ganz spannend und die Erträge sind höher, es sind Frauenkollektive, richtig cool. Und dann bekommen wir zu Weihnachten halt alle eben diesen Kaffee und diese Schokolade und es ist so ein anderes Erleben von Wertigkeit eines Produktes und das ist halt fast eine Wertkultur, die dadurch auch gestärkt wird. Wenn es um Weihnachten geht, sind wir auch, bei uns gibt es nur Schrottwichteln, keiner darf was Neues kaufen. Also so diese kleinen feinen Dinge, die gibt es bei uns. Und ich glaube aber auch, weißt du, wir sind ein IT-Unternehmen in Berlin und wir zahlen gut, aber wir zahlen nicht so gut, wie andere IT-Unternehmen in Berlin es können. Und die Leute, die zu uns kommen, die kommen auch zu uns aus der Überzeugung. Das heißt, wir ziehen schon Menschen an, die eine gewisse Sensibilität beim Thema Nachhaltigkeit mitbringen. Und manchmal sogar noch anspruchsvoller sind und noch mehr bei Ecosia revolutionieren wollen. Also der Driver kommt auch oft aus der Mitarbeiterinnenschaft.
Das ist großartig. Und gleichzeitig, wenn ich dir zuhöre, sind es ja viele kleine Dinge, die den Unterschied machen, die auch gar nicht besonders kostenintensiv sich erstmal anhören. Ne? Und das ist ja eine sehr große Ermunterung, dass ich mit kleinen Schritten tatsächlich auch anfangen kann. Und das geht auch direkt in meine nächste Frage über. Was können klassische Unternehmen, so Old Economy, aus diesen Ansätzen vom Social Business lernen, um Mitarbeitenden wirklich stärker in dieses nachhaltige Denken und Arbeiten und Handeln auch einzubinden?
Ich glaube, oder eigentlich ist es, ich würde sogar sagen, ich bin fest davon überzeugt, dass die Antwort auf diese Frage gar nicht mal nur im Social Business und Social Entrepreneurship liegt, sondern Social Entrepreneurship hat eigentlich eine Wurzel in einer Tradition hier in der deutschen Wirtschaft von Familienunternehmen. Es ist die Familienunternehmen von früher und teilweise auch noch heute, die sind ja super engagiert in ihrer Region. Über Generationen hinweg denken sie die Region mit und auch ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und es ist ein Wertekostüm, das über Generationen auch übersteht. Und dieser Nachhaltigkeitsgedanke, zum Beispiel Bosch hatte den, Robert Bosch hatte schon immer diesen Gedanken von, es geht darum, Wert für die Menschen vor Ort zu schaffen oder Globus, wer aus dem Süden kommt, die haben all genau das. Und ich glaube, man muss gar nicht so zu den Social Businesses gucken, sondern einfach wirklich so ein bisschen es ist eine Haltungsfrage. Mhm, ja. Und ich glaube, Haltung kann entstehen. Sie muss nicht da sein oder nicht, sondern sie kann auch gefüttert werden vielleicht, ne? Und ein bisschen herausgefordert werden. So.
Das geht ja eigentlich um die Frage, wie kann ich auch der Gesellschaft meinem Umfeld zurückgeben, ne? Dass ich da nicht nur einseitig profitiere, sondern dass ich auch zurückgebe an die Region, an dem Ort, in dem ich mich gerade handelnd bewege.
Genau, und ich ehrlich gesagt, ich meine, diese Tradition hier in Deutschland von sozialer Marktwirtschaft, ne, oder Familienunternehmen ist ja auch, die Wirtschaft ist da, um der Gesellschaft zu dienen, eigentlich. Und dann haben wir uns von den USA ein bisschen den Shareholder Value abgeguckt, ne, und haben gesagt, nee, die Wirtschaft ist da, damit da jemand richtig viel Kohle macht. Und dann verkaufen wir das als Mehrwert, ne, das ist dann das klassische Greenwashing. Und da können wir uns aber wieder von zurückentwickeln und ich beobachte diese Entwicklung. Dann haben wir eben Social Entrepreneurship, aber wir haben auch das Thema Verantwortungseigentum, da bin ich auch ein bisschen unterwegs, das ist eine eigene Eigentumsrechtsform für Unternehmen, die eben sagen, wir wollen nicht, dass das Unternehmen nach Shareholder Value geht, sondern wir wollen, dass das Unternehmen nach Werten weitergegeben wird. Es soll unverkäuflich bleiben. Die Gewinne dürfen nur für was Gutes ausgegeben werden und so. Und das sind ganz klassische Unternehmen, die nicht Social Businesses sind, die immer mehr diese Eigentumsform wählen. Ich beobachte diese Veränderung in unserer Wirtschaft und glaube, dass da was kommt.
Das ist sehr hoffnungsvoll. Das ist großartig.
Ja, ich bin gerne positiv.
Davon brauchen wir definitiv mehr. Ich würde als nächstes gerne auf unseren Wellbeing-Kompass zu sprechen kommen. Ich weiß nicht, ob du davon schon gehört hast, aber wir haben dieses Jahr eine Befragung gemacht in mehreren europäischen Ländern. Wie steht es eigentlich um das Thema Wellbeing im Unternehmenskontext? Und wer davon mehr hören möchte, wir haben das in den Shownotes auch verlinkt. Da könnt ihr nochmal nachlesen, was wir da genau gemacht haben. Ein Ergebnis dieser Studie ist, dass 30% angaben, dass ihr Arbeitgeber keine Angebote macht zum Thema Environmental Wellbeing. Und gleichzeitig hören wir ja immer wieder, du hast es gerade auch so ein bisschen gesagt, schreiben sich so viele Unternehmen Nachhaltigkeit auf die Fahne. Wo kommt diese Diskrepanz her und warum tun Unternehmen sich heutzutage immer noch so schwer damit?
Ja, also ich glaube, man muss nochmal kurz trennen, Nachhaltigkeit und Environmental Wellbeing, weil ich glaube, es gibt Unternehmen, die können was Nachhaltiges machen und trotzdem die Leute in irgendwie einen dunklen Raum einsperren, der nichts mit Natur zu tun hat und die haben, ne, das ist da nicht verbunden, aber ich denke auch, dass viele Unternehmen die Nachhaltigkeit sehr ernst nehmen, das automatisch mitdenken. Und genau da sind wir beim Punkt. Die Diskrepanz zwischen diesen zwei Zahlen oder Beobachtungen entsteht dadurch, dass wir halt Greenwashing haben, dass es Unternehmen gibt, die davon profitieren wollen, dass es eine zahlungswillige Zielgruppe gibt, die sich Nachhaltigkeit als Wert auf die Fahne geschrieben hat. Und diese Aussicht auf das Geld, diese Shareholder-Value-Getriebenheit, die hat halt nichts mit innerer Haltung zu tun. Und das merken Leute. Das merken Leute im Unternehmen, das merken auch irgendwann die KonsumentInnen. Und diese Diskrepanz ist halt, ja, die fehlende, das Wort ist schon fast wieder out, aber Authentizität, ne? Das ist ja genau das Thema und dann hat es ein Geschmäckle. Und ich glaube, es ist wirklich, es geht auch darum, wenn man in einem Unternehmen anfangen möchte, dann ist es einfach gut so, dafür mal kurz einen Sensor aufzumachen. Ist es hier ein Haltungsthema? Und es ist nicht nur Environmental Wellbeing, ne? Du bist im HR-Bereich. Es gibt so viele Themen, wo sich die Spreu vom Weizen trennt. Meint es hier wirklich ernst damit, dass die psychische Gesundheit der Leute, dass die wirklich wichtig ist, dass es wirklich um gute, faire Arbeitsbedingungen geht? Oder ist es nur da drauf geschrieben als Benefit in die Ausschreibung, damit wir noch ein paar Talents akquirieren können, die dann aber auch nur 1-2 Jahre bleiben, weil sie es gemerkt haben, dass es nicht echt ist.
Finde ich ein ganz wichtiges Thema. Und ich erlebe ja auch immer wieder, dass die Kandidatin, der Bewerbermarkt, da viel mehr drauf guckt, was ich großartig finde. Hast du so vielleicht ein, zwei Fragen, die du den Kandidatinnen mitgeben möchtest, um rauszufinden, ist es ein Label oder ist es wirklich ernsthaftig in der Unternehmenskultur verankert? Was kann ich fragen, um das rauszufinden?
Das ist eine gute Frage, Sandra. Also ich meine, da bin ich jetzt in der Bubble, aber ich fände es nicht schlecht, mal kurz zu gucken, wem gehört das Unternehmen? Ist diese Person eigentlich im Unternehmen mit drin und präsent im Büro? Weil das gibt's oft nicht. Ne? Mhm. Oft ist es so, dass die Person eben irgendwie ein Investor oder sowas ist oder ein Geschäftsführer, der irgendwo anders sitzt und der dann vielleicht nicht mal der Inhaber ist. All diese Dinge. Und ich glaube, es kann nur gut funktionieren, wenn die Person, die am Ende die Entscheidung trifft, auch im Erleben des Unternehmens drin sitzt. Weil nur dann ist die Verbindung da zu den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Nur dann caren die, glaube ich. Wenn sie zu weit weg sitzen, kann das nicht funktionieren. Dann ist es alles zu abstrakt. Das ist also die eine Frage. Wem gehört das Unternehmen und arbeitet die Person im Unternehmen? Und dann, klar, man kann natürlich fragen, was sind die Dinge, die es hier gibt? Aber wir wissen ja selber, dass manchmal Dinge auch, dass es nicht unbedingt die Antwort ist, die du brauchst. Ne? Mhm. Also vielleicht ist dann eher so eine Frage wie, warum macht ihr das? Wie ist es dazu gekommen? Wer hat das angestoßen? Warum ist euch das wichtig? Und ich glaube, dass man da ein bisschen was rausfühlen kann. Im Idealfall spricht man sogar mit der Geschäftsführerin oder dem Geschäftsführer. Aber wahrscheinlich ist es jemand anderes, mit dem man spricht. Aber auch da merkt man vielleicht schon so, ist es die Kultur der Person, dieses Arbeitsplatzes? Oder ist es eben nur der Charakter der Person, die gerade antwortet? So ein bisschen. Also ja, man muss die Feinfühler, glaube ich, ausstrecken. Und natürlich kann man sich trotzdem täuschen lassen. Aber ich glaube schon, dass man eigentlich merkt, sind wir hier gesehen als Mensch oder nicht.
Ich glaube das auch. Wenn man dem Bauchgefühl zuhört, dann kriegt man eine Antwort aus dem Körper meistens. Ne?
Ich glaube nämlich auch, mindestens in der Probezeit.
Ja. Ich versetze mich jetzt gerade mal in eine Geschäftsleitung, wo nach deiner Beschreibung von vorhin die Haltung definitiv da ist. Wir wollen uns nachhaltig ausrichten, das wollen wir auch langfristig machen. Wir möchten mit einem Umweltbewusstsein unser Unternehmen führen. Wir wissen aber nicht so richtig, wie können wir eigentlich loslegen. Mhm. Was kannst du da so ein paar kleine Schritte nennen, die du dieser Unternehmensführung empfehlen würdest, wo sie anfangen können?
Stromanbieter wechseln. Das ist sofort das Erste, weil ich glaube, die allermeisten beziehen keinen grünen Strom. Mhm. Und gerade im Büro mit vielen Menschen macht das echt einen Unterschied.
Ja.
Das ist so die Number One. Und wenn man Essen bereitstellt, das mindestens vegetarisch, wenn vielleicht sogar vegan und bio, das wäre der andere Knüller, den man machen kann. Und das Dritte ist, nicht nur auf den eigenen Fußabdruck des Unternehmens zu gucken, sondern Weiterbildungsangebote, spaßige Weiterbildungsangebote anzubieten für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den verschiedenen Bereichen. Also eben zum Beispiel Ernährung und Ernährung verbunden mit Klima oder Umwelt und so weiter. Oder Biodiversität. Wie baut man ein kleines Insektenhotel für einen Balkon oder für das Fensterbrett? So, ne? Da gibt es ja auch Möglichkeiten. Oder so ein Mini-Selbstversorgergarten auf dem Fensterbrett. Da gibt es so viele coole Sachen. Und ich glaube, der Zugang dazu, der ist halt oft ein bisschen durch, vielleicht auch durch Geld oder Motivation blockiert. Und wenn der Arbeitgeber das so ein bisschen nudgt, hat man da einen Effekt bei ganz vielen. Mhm. Ja. Und Ecosia kann man auch als Suchmaschine einstellen. Da hätte ich vielleicht noch früher dran denken müssen.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, großartig. Ja, es sind viele kleine Schritte, die hier heute immer wieder zum Gespräch kommen oder zum Tragen kommen.
Ich glaube, es sind die kleinen Dinge, die einen großen Unterschied machen. Vor allem, wenn man, Unternehmen haben so viel Macht, weil sie eben so viele Menschen erreichen. Ne? Also sei es jetzt B2B, B2C, aber halt eben auch die MitarbeiterInnen. Und das ist eine Macht, die kann man echt gut nutzen. Und da ist eine Verantwortung dahinter. Und ich glaube, viele nehmen diese Verantwortung auch ernst und können das aber vielleicht auch noch mal ein bisschen weiterdenken Richtung sozialer und ökologischer Gerechtigkeit. Ja.
Aus deiner Perspektive, was verändert Bewegung und Natur für deinen Blick auf Arbeit?
Du hast es ja am Eingangs kurz erzählt. Ich bin eigentlich Berlinerin, aber bin dann irgendwie aufs Land gezogen. Und das Land heißt, ich wohne wirklich im Wald. Es ist kein Dorf oder so, es ist einfach im Wald. Und ich pendel dann zwischen Berlin und Wald immer mal wieder hin und her. Und vielleicht ist dir aufgefallen, dass da sehr viel bei mir im Leben passiert, an Rollen, die ich einnehme und so. Und dieses Setup erlaubt mir so viel mehr. Also ich merke, dass die Nähe zur Natur, gibt mir die Möglichkeit, so eine gewisse Distanz zu Dingen zu haben, die nicht emotionslos ist gar nicht, sondern halt resilienter. Mhm. Also ich habe die Möglichkeit, viel besser auf Dinge zu gucken und dann aber auch zu sagen, so jetzt ist aber auch ein Punkt, weil ich merke, am Ende sind wir Teil eines großen Ganzen und zu diesem großen Ganzen gehört so viel und unter anderem auch Arbeit oder Ehrenamt. Aber nichts davon darf dich so sehr bestimmen, dass du hier nicht im Wald stehen kannst und dich so freuen kannst, dass es irgendwie ein toller Buchenmischwald ist und da gerade irgendwie ein Häschen lang gelaufen ist oder so. Das ist natürlich jetzt auch nochmal ein Luxus, wobei ich sagen muss, mittlerweile ist Leben in der Stadt der größere Luxus als Leben auf dem Land. Ne? Und mit immer mehr Unternehmen, das vielleicht auch was, Remote-Arbeit anbieten, ne? Dass das überhaupt möglich ist. Mhm. Bei Ecosia ist alles 100% remote, sonst könnte ich das nicht machen. Mhm. Aber selbst wenn es nicht dieser große Luxus von einem Wald ist vor der Haustür, aber dieser Park um die Ecke oder sowas, der ermöglicht vielleicht mal ganz kurz diesen Blick von außen rauf. Ja, und also ich finde das wahnsinnig wichtig. Und Sport, da war es gerade physisch auch wahnsinnig relevant. Also da kannst du mit Boxen wahrscheinlich auch ein Lied von singen, oder?
Ja, absolut.
Wenn es nicht Boxen ist, dann muss was anderes bestimmt mit Action sein. Ja, ja, das brauchen wir, Leute. Wir brauchen Bewegung. Ja. Das steht von euren Stühlen auf.
Als du von der Natur gesprochen hast und dem Wald, ist gerade eine ganz große Ruhe hier in den Raum eingekehrt. Ich weiß nicht, ob die Zuhörerin das hören kann, aber es wurde gerade ganz, ganz ruhig und ganz entspannt hier. Das möchte ich auch nochmal kurz wiedergeben. Du bist auch, neben deinen ganzen anderen Rollen, aktives Mitglied im Rawcycle Club bei Ecosia.
Shoutout! Ja.
Was gibt der Sport dir, was der Aktivismus dir vielleicht auch nicht gibt?
Also ich meine, beides gibt mir Gemeinschaftsgefühl. Deswegen bin ich bei Rawcycle. Ich bin auch manchmal bei Beat 81. Aber das ist anderes. Das ist
wie recht.
Ja, oder? Also wenn ich beim Triathlon-Training ein bisschen mehr fordern will, gehe ich zu Beat 81. Wenn ich mehr Spaß haben will, nicht so ungut, gehe ich zu Rawcycle. Und bei Rawcycle hat man halt dann so die Crowd und bei Beat 81 die Herausforderung. Aber genau, also Gemeinschaft habe ich oder Community und Selbstwirksamkeit habe ich bei beiden, aber dieses Mal so richtig gefordert zu werden, voll in deine Zone reinzugehen und jemand anderes, der dich antreibt als du selbst, das habe ich jetzt zum Beispiel bei Rawcycle und das macht richtig Spaß. Und dann nochmal ein Shoutout an vor allem Milo, das ist der beste Trainer, vielleicht kennst du den auch.
Nein.
Nee. Und es ist halt so geil, weil wir jetzt im Unternehmen, wir sind halt so, also wir sind nicht nur Girls, aber schon vor allem, das ist so eine große Gruppe und immer wenn neue Leute zu Ecosia kommen, sind wir so, bist du auch bei Rawcycle? Oh mein Gott, ja. Und dann gehen wir da immer hin, mittlerweile immer dienstags und haben da einfach unseren Ride, danach einen Kaffee und davon profitiert natürlich auch das Unternehmen. Mhm. So, ne? Also das ist, kann ich sehr empfehlen, es muss nicht Rawcycle sein, das kann jetzt auch. Ich muss aufhören mit der Schleichwerbung. Es kann auch was anderes sein.
Ich glaube, für jemand oder die Menschen, die zuhören, das nicht so richtig nachvollziehen können. Ich weiß total, wovon du sprichst. Immer mir ist es Feuer entzündet. Beschreib einmal kurz, was das ist, was da passiert.
Oh Gott,
und wie sich das in die Arbeit übersetzt. Und ich helfe auch gerne, aber fang mal an.
Ich bin gespannt, was du erzählst. Also mein erstes Mal bei Rawcycle, da war ich total irritiert und frustriert, denn man geht da in so einen Raum rein und dann wird die Musik, also das Licht ausgemacht, du sitzt auf einem Spinning Bike mit lauter Leuten in einer Row, in einer Reihe und vorne sitzt ein Trainer oder eine Trainerin und dann macht die Person krasse Musik an und krasse Lichter und versucht das beides zu kombinieren mit dann auch noch so richtig, so ein, wie so ein Coach ist die Person eigentlich, die dich durch dieses 45-minütige Hit-Workout pusht mit Choreografie. Und da passiert einfach so viel. Das erste ist hohe Frustration am Anfang, weil man überhaupt nicht klarkommt.
I feel you.
Oder?
I feel you.
Boah, ich habe mich da durchgeboxt. Aber dann irgendwann nach so 2, 3 Klassen kommt man in den Grind rein und ist mit den ganzen Leuten in einem Rhythmus und du bist Teil eines Radteams so ein bisschen. Und für die Arbeit, geht's dir auch so, man kombiniert Bewegungen auf verschiedenste Arten. Es ist wirklich so kognitiv eine Herausforderung. Danach ist man so sharp. Ich kann richtig gut arbeiten an dem Tag, wenn ich mich gut mit Proteinen und Kohlenhydraten versorgt habe. Sonst bin ich müde.
Ja, wunderbar. Ich glaube, es ist Gemeinschaftsgefühl. Man hat es gemeinsam geschafft. Und ich glaube, durch die Musik entsteht ja auch so eine Energie. Und die Energie bleibt im Körper dann einfach enthalten. Der Geist ist wach. Und das Feeling ist einfach großartig.
Voll. Und man boxt sich so durch. Ne? Also beim Boxen wahrscheinlich wortwörtlich. Bei Rawcycle sind es irgendwie Fake-Berge, die man hochtritt und man kommt da durch und dann merkt man richtig, man ist über sich hinausgewachsen. Ja. Man schafft richtig was. Und wenn man das morgens um 7 gemacht hat, also da kann ja nichts mehr kommen an dem Tag.
Du hast vorhin auch ganz kurz zwischen den Zeilen angedeutet, dass du auch noch Mitglied bist in der Triathlon-Gruppe vom Urban Sports Club. Wie verbindet sich für dich Bewegung und Umweltbewusstsein? Und was kann wiederum auch der Job davon lernen?
Ja, oh, da versuchst du jetzt alles zu verbinden hier. Oh, 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 mal gucken, ob ich diese Kurve hinkriege. Also, Triathlon besteht ja aus Schwimmen, Fahrradfahren und Laufen. Und das sind alles drei Disziplinen, die man fast nur mit dem eigenen Körper in der Natur richtig gut machen kann. Und dieses Erleben ist mega. Es ist nie langweilig und man wächst dauernd Stück für Stück über sich hinaus. Also dieses Naturerleben ist da. Und das über sich hinauswachsen, ich war nie sportlich früher in der Schule. Ich weiß nicht, hattest du auch den Cooper-Test früher?
Mm-mm.
Nee. Das ist 15 Minuten Rennen oder 12. So schnell du kannst. Ich bin gestorben. Und dann gibt es so nach Alter bestimmte Kilometer, die du gelaufen sein musst. Mhm. Und dann kriegst du Punkte. Ich war immer richtig
schlecht. Meine Kinder
haben das gemacht. Ach, die Armen. Ja. Und dann gibt es noch Bundesjugendspiele. Also lauter so Dinge, die ich schlimm fand. Ich war richtig unsportlich. Und dann habe ich erst vor kurzem, ehrlich gesagt, den Spaß am Sport entdeckt. Und nicht nur den Spaß, sondern dieses als Tool fürs Leben.
Mhm.
Ne? So, das ist ja das, worüber wir reden.
Genau,
das ist Tool fürs Leben, genau. Und dann habe ich gemerkt, boah Leute, man kann ja voll über sich hinauswachsen. Da ist so viel, was man schaffen kann, was man vorher nicht für möglich gehalten hat. Ich Triathlon, hier, ich habe mir selber Kraulen beigebracht. Und das ging mit YouTube. So, da ist so viel möglich und ich finde, das merkt man durch den Sport. Da habe ich jetzt nicht die Kurve zur Natur gebracht, aber das hilft natürlich wahnsinnig im Arbeitsalltag, weil man merkt, wie fähig man eigentlich doch ist. Man muss nicht immer da stehen bleiben, wo man gerade ist. Es ist so viel mehr drin, auch wenn man 30, 40, 50, 60 ist.
Ja, und dass man auch neue Dinge lernen kann ständig, ne? Und dabei auch noch großen Spaß haben kann. Das finde ich ist so.
So wie bei dir jetzt mit dem Boxen.
Ja, absolut. Ja. Das ist großartig.
Hacks und Flops.
Ich hätte noch ganz viele Fragen an dich. Wir gehen aber jetzt leider schon so langsam in das Ende über. Und zwar zu einer Rubrik, die sich da nennt Hacks and Flops.
Mhm.
Und wir sprechen ja heute über das Thema Environmental Wellbeing. Und ich würde gerne von dir wissen, was ist so dein persönlicher Hack, den die Zuhörerinnen heute so mitnehmen können? Und vielleicht auch ein Thema, wo du sagst, funktioniert gar nicht, lass es einfach bleiben.
Ich würde ungern einen Hack sagen, den ich eben schon gesagt habe, sonst wäre das nämlich diese Walking Meetings. Ich glaube, das ist wirklich leicht umzusetzen. Stattdessen, mein kleines, das ist wirklich klein, aber es ist ein kleines Geheimnis, das bei mir sehr gut funktioniert, ist, es gibt bei Spotify oder bei anderen Anbietern so kleine Playlists mit Nature Sounds. Und manchmal einfach mitten am Arbeitstag sagen, okay, ich mache mir jetzt einen Timer, 15 Minuten, ich schlafe nicht ein, sondern ich mache mir die einfach auf die Ohren, mache die Augen zu und höre einfach mal ganz kurz nur dahin. Mhm. Das geht nämlich auch dann hat man Nature in der Nähe, wenn man auch nicht da ist. Das sind die technischen Möglichkeiten, die man hat. Irgendwann hat man vielleicht noch irgendwie AR oder was auch immer. Aber das holt einen ganz kurz raus und fährt voll die Herzfrequenz runter. Das ist so mein kleiner Hack, wenn ich gerade nichts, keinen Wald vor der Tür habe sozusagen.
Wie schön.
Ja. Beim Flop, ich glaube, ich komme nicht drum rum, den Flop zu nennen, über den wir schon gesprochen haben, nämlich, dass Unternehmen so tun oder Unternehmensleitungen so tun, als wäre ihnen etwas wichtig, was ihnen eigentlich nicht wichtig ist. Und ich glaube, gerade bei Nachhaltigkeit kann man davon einfach ein Lied singen, ne? Wie oft es das jetzt gab. Also dieses Greenwashing, die fehlende Haltung, wenn die Haltung nicht passt zu der Action, das merken die Menschen und das ist ein Riesenflop. So, das funktioniert einfach nicht. Das müssen Leute merken.
Ja. Und sie tun es zum Glück auch.
Ich glaube auch, ja.
Cool down.
Vielen lieben Dank.
Zum Ende, wir
wollen auch unbedingt immer, dass unsere Zuhörerinnen was mitnehmen können. Und jetzt probieren wir einfach mal gemeinsam zusammenzufassen, was wir heute so rausgearbeitet haben. Und ich fange gerne mal an und du kannst gerne mit unterstützen. Und was ich so als allererstes rausgehört habe, ist, dass die kleinen Schritte, die kostenlosen Schritte, langfristig eine nachhaltige Wirkung haben. Und am lautesten ist mir noch in Erinnerung die Walking Meetings. Und ich möchte hier wirklich nochmal den Aufruf starten. Lasst uns mehr Walking Meetings machen.
Auf jeden Fall.
Raus in die Natur, vor die Tür und mit den Kolleginnen die Gespräche draußen führen. Das macht schon einen riesen Unterschied. Das zweite ist, wir haben viel über Haltung gesprochen und die Haltung der Geschäftsleitung, dass das Thema Nachhaltigkeit einfach nicht nur eine Etikette ist, sondern ernst gemeint in der Unternehmenskultur, in all dem, wie ich denke und handle, tatsächlich auch verankert ist. Und Ich finde, du hast auch was sehr Schönes über Deutschland heute gesagt, dass uns das eigentlich ja auch schon in der Wiege gelegt war, ja, wie wir früher das Unternehmertum gestaltet haben, und ein paar Vorbilder genannt, die das Unternehmertum damals auch so gestaltet haben. Also finde ich auch ganz großartig, so im Japanischen sagt man ja, das Ikigai an die Gesellschaft zurückzugeben und dass wir das wirklich machen, in dem Raum, in dem wir uns bewegen, zurückzugeben, ja, und nicht nur an die Profite zu denken, sondern auch, wie kann das Unternehmen langfristig fair und auch Social Gerechtigkeit leben. Und ich habe auch noch mitgenommen, dass es total wichtig ist, dass ich als Neueinsteiger in dem Unternehmen den Mut habe, wirklich hinzuschauen und nachzufragen.
Die richtigen Fragen zu stellen.
Die richtigen Fragen zu stellen. Und wenn ich irgendwas fühle, wo es tatsächlich nur ein Washing ist, vielleicht besser davon Abstand nehmen.
Ja, und das gilt auch nicht nur für Greenwashing, ne, sondern auch für dieses ganze so psychische Wellbeing. Traut euch noch, haben wir einen Arbeitnehmermarkt. Traut euch, richtig hinzugucken und zu fragen und auf euch zu achten. Und du hast gesagt, Sandra, du hast es sehr früh gelernt. Ich glaube, viele Menschen lernen es vielleicht erst jetzt. Hoffentlich auch mit Hilfe dieses Podcasts zum Beispiel. Und dazu gehört auch Mut. Nicht nur Selbstkenntnis, sondern Mut zu sagen, nee, das geht mir nicht gut damit, ich gehe. Und das muss auch dazugehören, diese Konsequenz. Weil ich glaube, dadurch kann man richtig viel verändern, durch Konsequenz.
Mut und Konsequenz.
Mut und Konsequenz.
Das sind zwei wunderschöne Schlussworte. Und wer noch mehr über Jenikas geniale Projekte wissen möchte zum Thema Klimagerechtigkeit, Stadtentwicklung, Social Entrepreneurship, guckt einfach in den Shownotes nach und wir verlinken euch gerne alles. Und Riesendank an dich für das Gespräch.
Danke dir,
Sandra.
Das war ein
großes Vergnügen.
Es hat ganz viel Spaß gemacht, ja.
Als nächstes sollten wir jetzt gemeinsam noch zum Boxen
gehen. Wir müssen auch zu Rowcycle zusammen.
Wir fangen den Tag mit Rowcycle an und
jawohl,
enden ihn beim Boxen.
Cool. Sorry, ich habe ganz viel auf den Tisch gehauen, gerade weil ich mich so gefreut habe. Cool.
Nee,
danke
schön.
Dank. Danke, danke.
Das war's mit dieser Folge von What's Up Wellbeing. Diesmal mit Jenika Schäfgen. Und der spannenden Frage, was unsere Umwelt mit unserem beruflichen Wohlbefinden zu tun hat. Ich freue mich wie immer sehr, wenn ihr mir und dem Podcast 5 Sterne gebt und mir eine Bewertung schreibt. Wenn ihr Feedback habt, schreibt uns doch gerne eine E-Mail an podcast@urbansportsclub.com oder schreibt uns direkt bei Spotify einen Kommentar unter die Folge. Wir hören uns gerne in 2 Wochen wieder. Macht's gut!